toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 56, ich habe es euch ja gesprochen, ich melde mich nochmal während den US Open und habe mir jede Woche natürlich Verstärkung geholt. Das ist ja ein Interview-Podcast und passende Verstärkung, denn der Gast arbeitet, und das werdet ihr wissen, regelmäßig täglich berichtet über die US Open für Eurosport. Ihr kennt ihn natürlich als Tennisstimme, er macht aber auch Fußball und noch ganz viel weiteres. Ich begrüße in der Leitung Markus Theil. Hallo Markus.
Hallo Yannick, schön dich zu hören.
Vielen Dank, wie an alle anderen Gäste auch, dass du dir Zeit nimmst. Vor allem, ich sage das zwar voll oft dazu, aber in dem Fall ist es noch ganz konkret so, nicht selbstverständlich. Du musst in etwas mehr als einer Stunde auch schon wieder los. Du machst heute das erste Match. Deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass du, weil bei mir geht es ja auch viel auch mal um Aktualität während der Grand Slams, dass du dir Zeit nimmst. Vorneweg, Markus, wie geht's denn deinem Schlafrhythmus?
Ganz schwer. Das ist wirklich eine sehr kluge Frage zu Beginn, Yannick, ja. Weil das ist in den ersten 10 Tagen immer schwierig. Also jetzt geht's langsam. Morgen wird es wieder durcheinander gewirbelt, weil die Halbfinals der Damen erst in der Night Session stattfinden. Und dann am Freitag, ja, kommt es darauf an, welches Match ich dann mache, ob es dann ein bisschen früher am Abend wird oder ganz in die Nacht hinein wieder. Aber die ersten Tage waren katastrophal vom Schlafrhythmus. Da war es eben kein Rhythmus, das war der Rhythmus.
Das glaube ich dir. Ich kenne es ja selbst auch ein bisschen. Wir sind beide ja nicht vor Ort. Das hast du ja auch schon anders gehabt mit Eurosport, dass ihr bei den Grand Slams vor Ort seid. Das ist noch, ja, eine Begleiterscheinung der immer noch andauernden weltweiten Pandemie. Ich bin auch nur online akkreditiert, das wisst ihr, liebe Hörerinnen. Und 7 Stunden Zeitverschiebung klingt vielleicht gar nicht so viel. Wenn man es aber 2 Wochen am Stück macht, ist es dann doch viel. Wir wollen ein bisschen heute reden, Markus, über deinen Arbeitsalltag bei Eurosport, speziell bei einem Grand Slam, dann natürlich auch über die US Open direkt drauf eingehen, auch über die Youngster, die da für Furore sorgen und allgemein ein bisschen über Journalismus sprechen, weil da hat ja jeder seinen individuellen Weg und du hast auch deinen individuellen Weg gefunden. Aber wir fangen vielleicht mal ganz aktuell an. Du machst heute Abend das erste Match. Erzähl doch mal, wer ist am Start bei dir heute und kommentierst du alleine oder hast du Begleitung?
Also letzteres zuerst. Ich kommentiere mit der Barbara Rittner heute dieses Match zwischen der Belinda Bencic und der Emma Raducanu. Und da ist, na gut, ich freue mich eigentlich immer auf jedes Match, aber das ist schon auch wieder was Interessantes, weil mit der Raducanu so ein neuer Typ wieder auf der Tour erschienen ist. Dieser ist seit Juni eigentlich bekannt auf der WTA-Tour. Wimbledon toll gespielt und jetzt auch im Vorbereitungsturnier gut gespielt und Belinda Bencic, logisch Olympiasiegerin, und die begleiten wir schon sehr lang. Da hat man natürlich auch nochmal mit Sebastian Sachs zum Beispiel als ihrem deutschen Trainer eine gute Anbindung zu ihr.
Das ist natürlich sicherlich auch etwas, wo du im hohen Maße von profitieren kannst, ne? Wenn man deutsche Ansprechpartner hast bei Spielerinnen und Spielern, hilft das natürlich enorm für Background-Infos.
Ja, das stimmt. Und besonders wenn ich mit der Barbara zusammen kommentiere, dann ist es häufig so, dass sie dann schon die Jungs oder Mädels vorher kontaktiert hat. Und dann mache ich das natürlich nicht nochmal doppelt, weil das nervt ja auch die Beteiligten, genau. Und in dem Fall wird sie heute mit Sebastian gesprochen haben. Aber ich habe natürlich auch andere Quellen, wie man sich da informieren kann. Und dann geht man frisch beschwingt in dieses Match. Und ich vermute, dass die Belinda das gewinnen wird, sage ich jetzt mal so vorneweg. Aber man weiß ja nie beim Frauentennis dieser Tage.
Das stimmt. Vor allem hat ja eine Expertin auch nochmal einen anderen Zugang als der Journalist. Ne? Wir haben ja dann doch ein bisschen mehr Distanz. Wir brauchen ja auch ein bisschen mehr Distanz. Das ist ja auch ein Vorteil einer Expertin, den man als Zuhörer oder als Zuschauer nicht unbedingt sieht. Man bewertet einen Experten ja nur nach dem, was er dann sagt und er und wie er das Match begleitet. Aber die Vorbereitung und die Kontakte, die ein Experte hat, dass er dann auf persönlicher Ebene mal jemanden anmorsen kann, der ihm dann vielleicht nochmal andere Sachen sagt, als er dir oder mir als Journalist sagen würde. Das stelle ich mir als großen Vorteil vor.
Ja, das stimmt. Und man muss auch sehen, dass wir uns ja auch abseits des Mikrofons über die Spielerinnen und Spieler unterhalten und dann auch verschiedene Informationen austauschen, die nicht on air gehen dürfen, aber Klar. die den Hintergrund einer Partie oder einer persönlichen Entwicklung auch ganz anders in ein anderes Licht rücken. Also das ist schon auch sehr wertvoll. Das war bei Olympia so mit Mischa Zverev und das war natürlich jetzt mit Barbara so oder mit Boris logischerweise auch.
Das glaube ich. So geht es mir zumindest auch. Es ist immer gut, das hat mir ein erfahrener Kollege sehr früh gesagt, immer gut, mehr zu wissen, als man schreibt oder in dem Fall ja. spricht.
Also der bekannte ehemalige Fußballreporter Fritz von Thurn und Taxis, der hat das ja auch mal auf der Fortbildung gesagt, der Zuschauer weiß ja gar nicht, was du alles weißt.
Das stimmt.
Du musst nicht alles sagen, was du weißt. Und das ist immer mal wieder so ein Aspekt, der mir durch den Kopf geht, weil ja schon die Tendenz manchmal besteht, zu viel Informationen einfach auch während eines Tennismatches vielleicht rauszugeben. Besonders wenn man in den Anfängen ist, weil man glaubt, man muss alles erzählen, was man weiß, damit jeder weiß, wie gut man informiert ist.
Definitiv. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Hörerinnen. Ich bin ja zumindest ein bisschen im Kommentator-Game angekommen, würde ich noch nicht sagen, aber ein bisschen Erfahrung durfte ich schon sammeln. Ich komme ja ganz klar vom Schreiben und da habe ich dann auch versucht, im Vorfeld ganz viel mit Kommentatoren auch zu reden, mit erfahrenen Kommentatoren. Mit Markus stehe ich jetzt nicht nur für den Podcast, sondern auch immer mal wieder im Austausch und das hilft enorm. Aber ich habe gestern im Vorgespräch mit Markus auch schon gesagt, man muss auch erst die Erfahrung sammeln, wann kann man welche Anekdote erzählen, wie viel Zeit hat man zwischen den Ballwechseln oder in den Spielpausen. Das ist auf jeden Fall schon tricky. Also seit ich selbst mache, Markus, habe ich mir hochverteidigt geschworen, nie mehr über einen Kommentator zu schimpfen. Nie mehr.
Das oh, viel Glück dabei.
Ja. Gut, aber ein Kommentator ist natürlich auch immer ein bisschen so das Ventil für den Fan, ne? Im Fußball noch mehr als im Tennis wahrscheinlich.
Ja, man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Also anderer berühmter, bekannter, prominenter Reporter war ja Marcel Reif. Der hat mal bei Eurosport eine komplette Vormittagsfortbildung gegeben. Ist jetzt allerdings schon wirklich 15 Jahre her oder so. Aber da hat der auch gesagt, also Networken ist wichtig und dann beim Kommentar wirst du, wenn dich jeder Dritte mag, ist es schon ein Erfolg. Bei ihm war das, glaube ich, auch so. Also das ist immer schwierig, wenn man so kommentiert, dass man im Hinterkopf hat, hoffentlich gefalle ich jedem. Weil dann wirst du irgendwann nicht mehr authentisch und verlierst das, was eigentlich für dich oder an dir charakteristisch ist. Und das ist eine Gratwanderung, besonders in der Anfangsphase, in der Formation, dieses Kommentierens, dass man sagt, wer bin ich eigentlich? Wie will ich denn kommentieren? Schaut man sich was ab von anderen? Kopiere ich jemand? Habe ich meinen eigenen Stil? Wann habe ich den eigentlich entwickelt? Also das hat bei mir auch lang gedauert, bis ich das überhaupt dann für mich auch analysiert hatte. Wie will ich eigentlich kommentieren? Und ich hoffe, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe, der den meisten zusagt.
Das ist total schön, dass du das ansprichst mit Marcel Reif, als hätten wir uns abgesprochen, aber ihr müsst uns glauben, haben wir nicht. Denn ich habe hier ein Zitat auf meinem Vorbereitungszettel stehen. Ich habe ihn nämlich 2017 mal für Sokrates-Magazin über Journalismus und das Kommentieren auch interviewt, in einem langen schriftlichen Interview. Und da hat er zu mir gesagt, jemand, der kein Mitteilungsbedürfnis hat, ist ohnehin in unserem Job falsch. In dem Kontext, dass es auch um Beschimpfungen in sozialen Medien geht oder um Beliebtheit, dass man das auch aushalten muss, den Druck, dass einen nicht jeder mag. Wie du eben auch gerade gesagt hast, wenn jeder Dritte das tut, hat man als Kommentator schon viel erreicht. Jetzt ist es ja bei dir so, Markus, dass du ja in deiner Lebensentscheidung auch zwischen einem relativ sicheren Job als Lehrer und dann als Kommentator entscheiden musstest, relativ schnell, kurzfristig, wenn ich das in der Vorbereitung richtig aufgenommen habe.
Du bist
habe.
Ja also, informiert, stark.
Du hast ganz normal Lehramt studiert, korrigiere mich bitte, Englisch, Sozialkunde und Geschichte. Und in dem Jahr, wo du fertig warst, wurden aber in Bayern keine neuen Lehrer eingestellt und dann hast du dich auf ein Praktikum beworben bei Eurosport und hast das auch bekommen. Ist das soweit richtig?
Das ist soweit richtig. Vielleicht ergänzend gesagt, das war gymnasiales Lehramt in Bayern. Das ist relativ anspruchsvoll. Das sind also 10 Semester auf jeden Fall, die man in der Regel studiert hat, mit dann noch zusätzlich einem Auslandsjahr, wie bei mir eben auch in England, im schönen Carlisle in Cumbria, ganz im Norden. Und ich war im Februar fertig und das ist jetzt vielleicht noch der kleine Aspekt, den ich ergänzen möchte, sonst hat alles
gerne,
gestimmt.
Gerne.
Weil zum Halbjahr in Bayern werden generell weniger Lehrer angestellt. Und damals gab es eben eine sogenannte Nullrunde im Halbjahr für diese Fächer, die ich hatte. Und somit musste ich warten. Und da ich schon über 2 Jahre bei Eurosport in der PR-Abteilung einen Studentenjob hatte am Wochenende, alle paar Wochen, hatte ich Kontakte innerhalb Eurosports und habe dann die Nummer des Kommentatorenchefs gewählt in Paris und ihn gefragt, ob ich das Praktikum machen könnte, irgendwann mal, ob es das gäbe. Genau. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Da knüpft nämlich meine Frage an, weil ein bisschen provokant gefragt, wie groß war denn dein Mitteilungsbedürfnis? Also wenn man Kommentator werden will, muss man ja eine gewisse Art von Person sein. Und mich hat das bei dir immer verwundert, ist das falsche Wort, aber auch ein bisschen beeindruckt, dass jemand so zwei konträre, also klar, als Lehrer musst du auch viel reden und präsentieren können und so, aber gerade vor meinem Hintergrund des auch des sozialen Drucks als Journalist oder als freier Journalist, ist das ja wirklich die Wahl zwischen Norden und Süden, ne? Zwischen der Sicherheit und dem Leben als Journalist. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert bei dir, als ich mich vorbereitet habe.
Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du es als Norden und Süden Ausdruck drückst. Ich sehe eigentlich mehr Parallelen zwischen den beiden Jobs als Unterschiede. Der soziale Druck ist in der Schule oft höher, weil du mit den Menschen face-to-face konfrontiert bist. Oder mit den Eltern, was jetzt bei mir nicht mehr der Fall ist, in dem großen Maße wie am Gymnasium, da ich an einer Fachoberschule, einer Berufsoberschule unterrichte, wo die erst nach der mittleren Reife kommen, um dann bei uns in 3 Jahren das Abitur zu machen. Mhm. Also da kommen weniger zum Elternsprechtag. Aber da hast du halt erwachsene Schüler mit 16 Jahren, die Jüngsten, und die Ältesten in der Berufsoberschule sind 24, 25. Also das ist ein ganz anderes Unterrichten und da werden Konflikte auch auf einer intellektuellen Ebene ausgetragen und nicht wie mit einem 10-, 11-Jährigen, wo es viel über das Emotionale und die Autorität geht. Aber der Druck, den du ansprichst als Journalist, den habe ich die ersten Jahre überhaupt nicht gespürt. Den habe ich eher gespürt, schaffe ich das, werde ich weiter, wie du es auch ja kennst in deinem Beruf, kriege ich einen Auftrag, passt das alles so, wie ich es mache? Bin ich gut genug? Das waren eher die Fragen. Da macht man sich weniger Gedanken drum, schimpft da jetzt jemand auf mich, weil ich irgendwas gesagt habe on air. Ich hatte ja auch nicht das Publikum in den ersten Jahren, muss man ja auch sagen. Da kriegst du ja jetzt nicht gleich ein Grand Slam Endspiel im ersten Jahr.
Was nicht? Wieso das denn?
Kann ich mir... Ja, ich habe mich eben auch gewundert. Jahrelang. Nein, ich habe bei Fußball angefangen, muss man auch sagen. Ich habe mein Praktikum war die Fußball-WM 98 in Frankreich. Und das auch noch in Paris bei Eurosport. Es waren erst 10, 12 Tage ausgemacht. Und dann hat es ganz gut funktioniert, sodass ich wirklich die ganzen 5, 6 Wochen da bleiben durfte. Und das war wirklich ein Upgrade. Also ich habe angefangen in der Null-Sterne-Auberge irgendwo in Paris und bin dann im normalen Journalistenhotel am Ende gelandet, weil dann natürlich einige nach Hause gefahren sind. Also wie beim Grand Slam, du kamst in die zweite Woche und es wird immer besser.
Das klingt gut. 98 nehme ich an, da warst du Ende 20 damals, also gerade fertig mit dem Studium und Praktikum, so in dieser Altersstruktur, nur dass sich die Hörerinnen das vorstellen können. Ne?
So. Ja, das dauert so lange. Also
ich auch.
Naja, ich war eigentlich sehr früh in der Schule fertig, auch mit 18. Aber dann gab es damals noch den Zivildienst als Pflicht oder Bundeswehr. Ich habe Zivildienst gemacht. Das waren 20 Monate. Also hast du 2 Jahre verloren, bis du zum Studium beginnen konntest. Ja, und so kommt es, dass es dann so lange dauert.
Dann frage ich doch mal direkt nach zu diesem Sommer 98. Was war denn deine Aufgabe, als du da hingefahren bist als Praktikant? Also was waren deine ersten Aufgaben? Was solltest du tun?
Ja, also das Praktikum war tatsächlich wirklich darauf ausgerichtet, dass ich am Mikrofon sitze. Also es war jetzt nicht ein Praktikum irgendwo als Kopierhansel, sondern am Mikrofon. Und es war noch ein weiterer Praktikant mit dabei. Ich kenne nur noch seinen Vornamen und der hatte schon Erfahrung, weil er der Außenreporter in der RTL-Hochzeitsshow von Linda de Mol war.
Die habe ich als Kind geguckt, samstagsabends.
Und ja, stand schau.
Über mein Haupt. Ja.
Vielleicht kanntest du den dann.
Ich bin ein kleiner Romantiker gewesen als Kind anscheinend.
Ja. Das irritiert mich jetzt kurz, aber gut.
Ist okay. Die noch in Folge 56 zuhören, die sind das gewohnt, glaube ich. Die kann man nicht mehr schocken.
Ja, und die erste Aufgabe bestand darin, dass ich am ersten Tag dem, der die WM-News lesen und vorbereiten sollte, über die Schulter starrt, zusammen mit meinem Kollegen. Und da war ich schon schockiert, wie das abläuft. Also das war wirklich 14 Uhr Treffpunkt, Journalistenraum, der Newsroom. Und dann waren die Journalisten da aus England, Holland, Spanien, Frankreich und ich als Zuschauer, natürlich der andere deutsche Kollege auch, das war der Guido Heuber, der kommentiert heute noch für Eurosport. Und dann wurde unter der Aufsicht einer Französin oder eines Engländers, es war jede Woche oder auch alle paar Tage wer anders, entschieden, was kommt in den Nachrichtensendungen an diesem Tag. Und das war schon für mich sehr spannend, weil es wird natürlich alles auf Englisch diskutiert und jedes Land hatte seine eigenen Vorstellungen. Ich kam hin im Vorfeld der WM, da gibt es ja ganz viele Gerüchte und weißt du schon, und so Prognosen und so Sachen und Verletzungen. Und dann muss man halt entscheiden, was ist wirklich wichtig, um in einer 5-Minuten-Nachrichtensendung dann eingebracht zu werden. Und das habe ich also mit großen Augen verfolgt. Dadurch, dass ich jetzt Englisch studiert habe und auch im Land gelebt habe, war das jetzt sprachlich kein Problem. Aber inhaltlich habe ich mich manchmal gewundert, nach welchen Kriterien entschieden wurde. Und dann haben wir dem Guido Heuber damals zugeschaut bei seiner ersten Sendung und jetzt kommt ja das Witzige, am nächsten Tag war wieder 14 Uhr Treffpunkt und dann waren mein Kollege und ich wieder da, nur Guido war nicht da, weil der war gar nicht mehr gebucht. Das war schon so gebucht, dass wir am zweiten Tag die Nachrichten erstmals on air vortragen.
Krass. Klassischer Fall von Schwimmflügel abnehmen, genau. Und schwimmen. Geh unter, ja. Oder schwimm.
Ja, wirklich. Und das ist schon ein Schock gewesen.
Glaube ich.
Ich war ja noch nie am Mikrofon gesessen davor. Und dann warst du halt geübt. Das Texte schreiben war kein Problem. Also du musst natürlich das Timing haben, wie lang sind 20 Sekunden? Das bekommst du aber sehr schnell raus. Wie lang darf der Text dann sein? Wie schnell liest du? Das kennt ja jeder, der Journalisten schon mal zugehört hat. Ja, und dann kam der erste Auftritt und so hat es dann begonnen. Das war die erste Aufgabe und nach wenigen Tagen wurde es dann mehr. Dann durfte ich dann Zusammenfassungen von den WM-Spielen schon so 3 Minuten texten und vertonen. Und bei Eurosport ist ja das Fantastische schon seit jeher, dass wir immer live eingesprochen haben. Also da gibt's nichts, oh, ich habe mich versprochen, bitte nochmal von vorn, sondern das Bild läuft und dann dürfen alle 20 Sprachen, die gleichzeitig das Bild sehen, sprechen. Und es gibt kein Zurück. Und das ist eine enorme Konzentrationsfähigkeit, die da gefragt ist. Und da war ich gut ausgestattet und hatte also wenig Verhaspler. Und am Ende durfte ich tatsächlich dann Zusammenfassungen sprechen. 15, 20 Minuten mit Sigi Heinrich zum Beispiel in der Sendung oder Dirk Thiele damals noch oder Gottfried Weise. Das waren so die großen Fußballreporter bei uns.
Legendennamen.
Genau. Ja, also war Riesenerfahrung. Und nach 6 Wochen war ich erstmal bedient.
Also da steckt ja so viel drin. Zum einen scheinst du ja wirklich Qualität abgeliefert zu haben, weil das ist wirklich ja oft so, ich kenne es ja auch, schwimmen oder geh halt unter. Man kriegt Chancen, muss die dann aber auch nutzen. Oder man muss auch gar nicht alles richtig machen, aber man muss halt Herzblut zeigen und dranbleiben und dann öffnen sich neue Türen. So klingt das. Das finde ich total spannend, dass du das als erfahrener Reporter auch nochmal so darlegst. Und die zweite Sache, was mich auch fasziniert, ist ja einfach die Fußball-Weltmeisterschaft, also rein journalistisch geht es ja gar nicht größer und das dann in deinem Status damals, ne, so, das erleben dann manche erst vielleicht, wenn sie 10 Jahre schon auf dem Buckel haben und so und du dann direkt, auch wenn, ich korrigiere mich, aber die Eurosport hat ja dann keine Live-Rechte, sondern ihr habt halt Zusammenfassungen gemacht, ne? Also
Nein, da muss ich leider korrigieren, wir hatten die Rechte für die WM, alles live mit
öffentlich-rechtlich, okay.
Ja, parallel, genau, Andi Brehme war der Experte bei uns damals, wir hatten lange Zeit die WM live, also auch das Endspiel mit Gottfried Weise, weiß ich noch genau, er hat es gemacht, Brasilien, Frankreich. Und Ronaldo musste sich ja, da hat er Schaum vor dem Mund in der Kabine, das war, wir hatten die News davor noch, die Final-News und das war echt eine Aufregung, weil dann kommt jeder mit einer anderen Nachricht und das Stadion ist ja nicht weit weg vom Studio von Eurosport, also da hat man wirklich quasi einen am Vormittag hingeschickt, der kam dann nochmal zurück, was alles los ist. Ja, also das war toll und was ich noch ergänzen darf, bitte, es gab noch kein Internet in dem Maße, wie es heute gab.
Ja.
Und das hat das alles sehr verändert. Du hast Ordner angelegt mit Zeitungsschnipseln. Du hast dir Sachen aufgeschrieben, die du irgendwo am Bahnhof gelesen hast, am Hauptbahnhof in der Überschrift. Ich weiß noch, Fabrizio Ravanelli, weiß ich noch genau, der hatte damals eine Verletzung und dann war das ein großes Thema. Das habe ich heute noch in so einem Archiv von damals in einem Stick. Also verrückte Zeit und das Internet hat damals so gut wie gar nicht geholfen.
Kennst du die Anekdote von Bela Reti 1996 beim EM-Endspiel im Wembley? Kennst du die?
Sicher jetzt nicht. Ich kenne einige Anekdoten über ihn.
Ja, gut, da gibt es bestimmt einige. Die ich kenne, ich hatte mal als Praktikant beim Wiesbadener Kurier, der hat einen Buchvortrag gehalten und danach habe ich ein Interview mit ihm gemacht für die Zeitung. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Und in dem Vortrag hat er erzählt, dass sie 1996 halt angefangen haben zu experimentieren, halt auch mit Computern und Datenbanken etc. Ne? Also diese riesen Notebooks halt noch.
Ja.
Ja, und wie dann die Technik so wollte, ist halt irgendwie alles ausgefallen. Und er hatte halt da große Teile seiner Vorbereitung halt drin. Und dann haben die halt irgendwie panisch im Wembley gesessen und haben auf die Rückseite von einem Pizzakarton halt Infos aufgeschrieben und übertragen.
Ja, das
Um
wusste ich nicht. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich meine, das ist ja auch was total Individuelles als Kommentator, wie man sich vorbereitet. Ob man da jetzt ganz viele Post-ups liegen hat oder Blöcke oder ich kenne auch, keine Ahnung, Marcel Meiner zum Beispiel von Sky, habe ich einmal über die Schulter geguckt. Ich weiß nicht, ob er es immer macht, aber in dem Fall hat er dann so einen riesen Ordner rausgeholt, so einen Leitsordner, wo er dann auch auf die wahrscheinlich sehr viele Spieler drin hatte und dann auf die entsprechende Seite auch geblättert hat. Da gibt es ja sehr viele Wege, die nach Rom führen. Ich würde dich gerne fragen, wie du dich vorbereitest, aber eine Frage noch um die Fußball-WM abzuschließen. Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, wo du die 3-Minuten-Zusammenfassung machen konntest? Welche Begegnung das war?
Ehrlich gesagt, nein, das waren
Okay.
wirklich zu viele, aber ich habe schon ein Highlight-Spiel im Kopf, sofort England, Argentinien. Michael Owens Tor, das weiß ich heute noch, wie der durchmarschiert ist. Beckhams rote Karte. Also das Match vergesse ich nicht in meiner Zusammenfassung, weiß ich noch genau, wie ich ihn Mozart genannt habe und geschwärmt habe. Ja, also das Match ist in meinem Kopf geblieben, das Deutschland-Kroatien hätte ich fast vergessen.
Ja, gut. Christian Wörns rote Karte, ne? Um mal
Ja, korrekt.
mich
Und
als.
Davor Šuker war so gut. Und der ging ja später zu meinem Lieblingsverein, zu 1860 München.
Ah,
Deswegen habe ich den auch so im Kopf. Ja.
bist du 60er? Das ist hier im Tennis-Podcast erlaubt, auch mal kurz über Fußball zu reden,
Das
über
freut mich, ja.
Fußballfans.
Ja, also da können wir jetzt nochmal einen Podcast drüber aufnehmen, wie das kam. Aber kurz gefasst, mein Vater hat bei Bayern gespielt. Wir waren ganz oft im Olympiastadion in den 70ern. Und ich habe FC Bayern sehr gern gemocht, habe die 5 und die 9 gehabt als Rückennummern auf meinem Trikot als kleiner Bub, also Müller und Beckenbauer. Und also Beckenbauer, Müller, so rum natürlich. War großer Bayern-Fan auch und irgendwann hatte ich in der Lotterie einen Gewinn, einen Tombola-Gewinn im Verein und habe Ehrenkarten für 60 bekommen, 1977 in der Bundesliga. Und das hat mich gerissen. Das war eine andere Atmosphäre und seitdem bin ich wirklich ein großer 60er-Fan, aber nicht ein Verbohrter, der mit dem FC Bayern nichts anfangen kann, aufgrund meiner familiären Geschichte. So, das dazu.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja dann noch ein bisschen schwierig, wenn der Papa bei Bayern gespielt hat. Du
Ja.
hast, wenn ich richtig gelesen habe, im Fußball auch in der Münchner Jugendauswahl gekickt, also auch ein talentierter Kicker gewesen.
Ja,
Und
und
im
stell dir, ja, ich wollte das, und vor einer Woche habe ich diese Einladung gefunden wieder zu meinem ersten Sichtungslehrgang im Keller. Sag ich, Mensch, da liegt das Ding vom Bayerischen Fußballverband ausgestellt. Mitzubringen, Badeschuhe und Handtuch.
Okay.
So
Doch,
mit, aber
vielleicht
mit der.
noch 200 Meter Freistöße dafür. Ne?
Ja, nein, aber das ist mit Schreibmaschine geschrieben. Es ging an jeden Spieler persönlich mit Schreibmaschine reingetippt damals, eben was man mitzubringen hat. Also das sind ja 70er Jahre, wovon ich spreche.
Und du hast es im Tennis in die zweite Bundesliga geschafft, also Allround-Talent, da auch der Bezug zum Tennis.
Ja, das ist richtig. Ich habe viele Jahre Gruppenliga und Oberliga hieß es gespielt und wir waren dann auch in der Regionalliga Süd, was heute zweite Bundesliga heißt. Damals war das Regionalliga. Und da habe ich auch dann eben ein Jahr mitgewirkt und gespielt. Leider sind wir abgestiegen in dem Jahr. Also es war, ich habe das sicher schon mal erzählt, Hans-Jörg Schweier war da in der Mannschaft bei uns mit dabei als prominentester Spieler. Und just gestern, Janik, es ist wirklich kaum zu glauben, ich habe gestern das Vergnügen gehabt, mit Boris Becker zu kommentieren. Und da habe ich was nachgeschaut während einer Werbepause und dann sehe ich Sebastian Weiß, also mit SZ hinten. Und das war ein Deutsch-Argentinier, der mit mir in der Mannschaft gespielt hat und ich wusste nicht, dass der noch Deutsche wurde. Also das sind die Erinnerungen, sind gestern auch hochgekommen an diese Zeit. Also wir reden hier von den 90er Jahren und da war das so, genau.
Ja, krass. Ja, mit Fußball hat alles angefangen. Wir wollen ein bisschen über die Vorbereitung reden, wie du dich als Kommentator auf ein Tennismatch vorbereitest. Aber bevor wir das tun, sollten wir vielleicht noch klären, wie du dann zum Tennis gekommen bist. Also wir haben jetzt eben gehört, du warst ein ambitionierter Tennisspieler. Das Zweitliga-Jahr kann dir übrigens keiner mehr nehmen, auch wenn ihr abgestiegen seid. Das steht so in den Akten, das ist gut.
Richtig.
Und vielleicht kannst du noch mal kurz ausführen, wie du vom Fußball zum Tennis gekommen bist, weil du machst heute natürlich auch noch ganz viel Frauen-Bundesliga. Eurosport hat ja da die Rechte. Bist da einer der deutschsprachigen Experten mit hohem Fachwissen. Aber meine Hörerinnen, sage ich jetzt einfach mal, die kennen dich ja größtenteils über das Tennis.
Ja. Du meinst, wie ich als Kommentator zum Tennis kam? Das genau. Ist ganz, ganz schnell erzählt. Nach dieser ominösen Fußball-WM 98 wurde ich dann natürlich auch vom Kommentatorenchef gefragt, welche Sportarten ich denn noch beherrschen würde. Und dann nannte ich also Tennis und Cricket, weil ich in England eben auch Cricket gespielt habe in der Lehrermannschaft da. Und das auch gelernt habe wirklich von den Regeln und mich da reingefuchst hatte. Also ich bin da schon auch ein bisschen ein Freak manchmal bei solchen Sachen.
Da musst du mir irgendwann mal die Regeln erklären, weil ich sehe das oft. Ich muss da nochmal, also es geht ja auch teilweise über Tage und das ist ja so wie Rugby, ein Sport hat, die in gewissen Ländern, auch vom Commonwealth halt total groß ist. Und Simon Priggs, der Reporter vom Telegraph, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, der ist auch totaler Cricket-Freak und der fängt bei jedem Grand Slam-Turnier an, mit mir über Cricket zu reden und ich kann einfach nichts beitragen. Das tut mir immer so im Herzen weh. Ich fange dann immer an mit Kaiserslautern, Fußball oder so.
Du musst mit dem Engländer musst du über Skispringen reden, das sind die, oder Langlaufen und sowas, da sind die total blank, da wissen sie gar nichts.
Okay, gut, fange ich mit Eddie die Igel an oder so.
Ja, genau. Das habe ich in meiner Zeit bei Eurosport im News gelernt. Wenn ich gesagt habe, Biathlon muss rein, und ich gesagt, Biathlon, wen interessiert das? Das war damals noch nicht so groß, Ende der 90er. Ja, okay, ich habe Tennis genannt und dann hat sich eben ergeben, dass er dann mich eingeteilt hat für ein Turnier, weil da parallel mehrere Turniere stattgefunden haben, wie es halt so üblich ist auf der Tour. Und wir hatten damals bei Eurosport die Rechte ja für ganz, ganz viele ATP-Turniere. Ja. Also kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Zusätzlich ich bin so aufgewachsen, Markus. Also ich bin sozusagen die Post-Becker-Graf-Ära. Also als ich verstanden habe, was los ist mit 7, 8, 9, ich war 1999, als Graf und Becker aufgehört haben.
Das heißt, du bist auch schon so alt, okay. Das
wusste ja, ich bin 90er-Jahren, also ich bin jetzt 31 und mein Vater hat ein Clubheim 98, 99, 2000 bewirtet. Und das waren die letzten Jahre ja, wo auch, also das erste Match, das erste Match, was ich wirklich komplett und bewusst gesehen habe und auch die Tragweite verstanden habe, war der letzte Grand Slam-Sieg von Steffi Graf 99 bei den French Open gegen Martina Hingis. Aber ich bin eigentlich dann erst begeistert geworden und die Post-Ära so, als dann Kiefer und Haas sehr jung waren und da liefen ja im Öffentlich-Rechtlichen auch, da liefen zwar die Slams noch, als Nachwehen von den großen Erfolgen, aber die ATP und WTA-Turniere, die liefen ja größtenteils bei euch, bei Eurosport, zumindest habe ich das so abgespeichert.
Mhm. Ja, ist richtig und infolgedessen eben waren einige Turniere parallel und da gab es einen Engpass, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau wirklich, das war ja auch 98. Und dann wurde mir angeboten, das Turnier aus UMAG zu machen. Das gibt es ja heute noch. Mhm. Ja, und dann wurde ich quasi auf den Prüfstand gestellt. Und das ist, wie du ja auch weißt, nicht so angenehm, wenn du dann eine Sportart kommentierst zum ersten Mal live. Und du weißt, da hören jetzt Leute zu, die dann bewerten, ob du das noch öfters machen darfst. Das ist ja klar, dass das eine unangenehme Situation ist.
Ja.
Und mir wurde damals als Feedback gegeben, also inhaltlich toll, Fachwissen toll, aber die Stimmführung oder was, das geht nicht.
Kenn ich irgendwo.
Ja, gell? Aber das darf man nicht zu ernst nehmen. Das hat dann schon gepasst und kurz darauf habe ich Stockholm bekommen und dann hat es geheißen, es ist ein großes Turnier. Hast du noch einen Experten in der Hinterhand? Und da habe ich den Stefan Schaffelhuber angerufen, der war damals Davis Cup-Chef im Deutschen Tennisbund und später ja auch Trainer von Charlie Steeb unter anderem. Und den kannte ich aus meiner Zeit eben als Tennisspieler, weil ich auch als Student Trainerstunden gegeben habe für ihn. Ja, und der kam mit dazu und das war natürlich schon mal toll. Dann hast du einen Experten und dann hat auch der Zuhörer gemerkt, okay, der Kommentator ist auch nicht ganz blind. Und so hat sich das entwickelt. So kam ich zum Tennis. Also ganz früh. Mein erstes Spiel hatte Bohodan Ulirach. Da habe ich erstmal meinen tschechischen Doppelpartner im Club gefragt, sag mal, wie spricht man den bitte aus? Mit Vornamen Bochodan.
Da
Ja.
habe ich auch schon die wildesten Sachen gehört. Ich habe schon gehört von Kommentatoren, die beim Auswärtigen Amt anrufen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch schon angerufen in Charleston oder so. Das stimmt. Das hat man, jetzt ist ja leicht. Mittlerweile gibt es ja Pronunciation-Datenbänke und was auch immer. Spieler und Spielerinnen sagen ihren eigenen Namen ein. Wobei das auch strittig ist, muss man ja sagen. Also kann ich vielleicht kurz erzählen, wenn ihr
Gerne.
jetzt zu Hause
Wir haben
euch
Zeit.
fragt, wie weiß man, wie man Namen ausspricht? Jeder kennt jetzt, wer Tennis schaut, die Pliskova, Zwillingsschwestern. Jetzt gibt es immer wieder Ansager oder auch Reporter, die sagen Pliskova. Im Tschechischen wird sie Pliskova ausgesprochen. Jetzt sagst du dir, ja gut, woher weißt du das? Dann gehst du auf die WTA-Seite und geh mal auf Karolina Pliskova und geh auf Kristina Pliskova. Und du wirst sehen, eine spricht sich Pliskova und die andere Pliskova aus. Also, die wissen natürlich, wie sie ausgesprochen werden in Tschechien, aber die einen sagen, ich will so ausgesprochen werden, wie es international üblich ist, Pliskova, und die anderen sagen, ich möchte so gemacht haben wie in meiner Landessprache, also Pliskova. Und da kannst du natürlich als Kommentator durchdrehen. Was wählst du? Was machst du bei Medvedev oder Medjedev? Habe ich gestern auch das Problem gehabt. Schiedsrichter sagt Medvedev, er sagt aber, ich heiße Medjedev. So. Schwierig.
Total. Ich habe das Gefühl, bei den Hörerinnen, so nicht das Fachpublikum, sondern eher die breitere Masse, die hat es eher angenehmer, wenn es so eher so mitteleuropäisch ausgesprochen wird, ne? Also die machen sich ja dann eher lustig, wenn jemand versucht, so wirklich in der Originalsprache auszusprechen. Das hat man ja auch im Fußball ab und zu.
Ja, wir Portugiesen ausgesprochen worden
Ja,
jetzt
ja, ja.
letztens. Das ist ja zum Schreien manchmal. Da müsstest du dann aber jeden so aussprechen und das schaffst du ja auch nicht.
Das
Aber
stimmt.
jetzt im Tennis ist es ja überschaubar bei zwei Spielerinnen und Spielern und wir machen uns eigentlich immer die Mühe, dann das am Anfang zu erklären. Wir sprechen den so oder so aus, weil gut. Und Stach Matthias hat mir ja auch erzählt, wie wir über das mal geredet haben vor vielen Jahren. Ja, hör dir mal Stefan Edberg auf Schwedisch an. Das verstehst du kaum. Das ist die Problematik. Und wenn ich in Frankreich Tour de France angeschaut habe damals und dann war Jan Ulrich statt Jan Ulrich, da, ja, ist es
Ja,
halt so.
da sind die Deutschen wahrscheinlich wieder in der Genauigkeit ganz weit oben,
Ja.
weil die internationalen Kolleginnen da wahrscheinlich darauf nicht so Wert legen. Um die Namensaussprache abzuschließen, gibt es ja auch ein ganz aktuelles Beispiel. Da wurden sogar, du weißt ja, ich bin nachts immer in den Pressekonferenzen, Reporter haben,
Ja, ich weiß,
die haben den Niederländer, und ich kann ihn selbst jetzt auch nicht so gut aussprechen, Botic, Van de Zandt, Schrupp, also in diesen Nachnamen ist irgendwie ein R drin. Ich krieg's nicht so gut hin.
ich kann es dir
Jedenfalls.
sogar sagen, als Gschachtelhuber, weil ich den gestern kommentiert habe, habe ich das natürlich auch geübt. Also er heißt Botic van den Sand Schulp. Ja,
Okay, ja, okay.
genau.
Okay.
Der amerikanische Schiedsrichter gestern, der hat auch Greg Ellsworth hat auch Sandschulp gesagt. Passt auch.
Ja, und Gojovcik hat in der ersten Runde in der Pressekonferenz danach erzählt, dass der Unparteiische ihn einen Satz lang falsch ausgesprochen hat. Und das hat ihn so
Ja.
genervt auf dem Platz, dass das dann irgendwann Ende des ersten Satzes mal rausgeschrien hat zum Schiedsrichter.
Und ja.
Und dann hat er gesagt, dann war okay, dann war mein Gemüt besser.
Und Jannik, ich habe das Match kommentiert und wir waren nicht am Anfang an. Und er, weil er noch ein anderes Match lief. Aber ich hatte schon den sogenannten Feed von dem Court mit dem Ton. Und ich habe das beim Vorstellen, es war die chinesische Schiedsrichter, ganz bekannte, Shang oder Sheng, ich weiß, bevor ich dies falsch ausspreche, sage ich es jetzt nicht. Aber das ist eine Chinesin gewesen. Und eine Chinesin hat natürlich Probleme mit so einem Namen, wenn sie den
Ja,
auch
ja, ja,
noch
ja,
liest.
klar.
Und die hat Gojowski gesagt am Anfang. Und dann hat sie ja das dreimal, also es war wirklich unangenehm beim Einspielen, dann hat er beim ersten Aufschlagspiel Gojowski to serve, da hat er schon blöd sie angeschaut. Und irgendwann Mitte des ersten Satzes hat sie das wieder bei Advantage falsch gesagt. Und dann ist er hin zu ihr und hat gesagt, Who is this guy? Who are you talking about? Who is this guy, Gojowski? Also ich habe so lachen müssen, weil er ist natürlich für ihn furchtbar, aber da siehst du mal, was ausmacht bei so einem Tennisspiel, dass so eine Kleinigkeit dann einen so aus der Balance bringen kann.
Du, aber das kennt doch jeder. Schleichen wir ein
Ja.
bisschen ab, aber das ist nicht so schlimm. Das kennt doch jeder Amateursportler in jeder Einzelsportart oder auch im Teamsport, aber in
Ja.
Einzelsportarten vor allem. Also Tischtennisspieler, ich komme ja vom Tischtennis, das sind alles Psychos, inklusive mir, um jetzt nicht nur die anderen zu beleidigen. Also diese Ruhe auch vor dem Ballwechsel und so. Ich habe letzte Woche, okay, jetzt wird es richtig ominös, ich habe Kreismeisterschaften hier bei mir gespielt
Oh.
und ich habe im Viertelfinale, ich glaube, es war das Viertelfinale, genau, ich habe zurückgelegen und mich hat alles genervt, aber ich habe mir schon vor Jahren vorgenommen, du machst das nur noch als Hobby und hör auf, dich irgendwie aufzuregen. Du fährst irgendwo eine Stunde zum Turnier hin, hab Spaß. Und das habe ich mir zum Glück dann die ganze Zeit eingeredet, weil da war halt so ein kleines Kind, das da war, weil sein Vater das Turnier spielen wollte und dem war halt total langweilig. Also hat er da totalen Krach veranstaltet. So, diese Sachen, aber dann denke ich so, du bist 31 Jahre alt und dich regt es aber unbewusst immer noch auf. Was ist denn dein Problem? So. Und dann musste ich über mich selbst schmunzeln und dann war es auch okay.
Aber
Aber
das ist
das
es,
ist ja
ja.
krass im Sport.
Ja. Und dieses sich vorsagen, reg dich nicht auf, das bringt ja gar nichts. Das
Ja,
ist
ist doch, es
wie
hat ein
der rosa
bisschen, also.
Elefant. Der denkt nichts.
Ja, aber ich habe dann eher so gelacht und dann war es auch okay. Weil ich,
Das ist
also
stark. Da
ich
bist du
werde
schon
jetzt nicht
weit.
rumpöbeln, ich werde jetzt nicht rumpöbeln bei den Kreismeisterschaften Barfuß Bethlehem hier, weißt du so. Also, da muss es schon um einen internationalen Titel gehen oder um Preisgeld oder so. Deswegen kann ich die Profis ja auch verstehen. Da geht es ja um viel und die bereiten sich so professionell vor, auch wenn Peter Gojowczyk alleine dort war und so. Der, ich meine, den Aufwand, den die betreiben mit all den Verletzungen, die er auch hatte in den
Ja.
letzten Jahren, da geht es um so viel. Für uns ist es jetzt eine lustige Anekdote, aber denen wird das richtig genervt haben, da hast du schon recht.
Und er hat zum Glück gewonnen, deswegen kann man jetzt auch so schmunzelnd drüber erzählen.
Genau, er hat ja einiges gewonnen, dieses Turnier. Da komme ich später nochmal ein bisschen drauf. Genau, wir gehen mal auf den Aspekt, den ich jetzt schon zweimal angesprochen habe. Jetzt haben wir auch genug vorbereitet, um das gut zu besprechen. Die Vorbereitung auf ein professionelles Tennismatch. Vielleicht kannst du es jetzt anhand eines Matches bei den US Open mal darlegen, wie du dich als Kommentator vorbereitest, wenn du schon relativ früh weißt, wen du kommentierst, weil ab und zu geht es ja bei euch auch spontan auf Zuruf natürlich.
Das ist in der Tat unterschiedlich, wann wir die Information bekommen, was wir kommentieren. Das stimmt. Besonders in der ersten Woche eines Grand Slam-Turniers ist es fast unmöglich zu sagen, welches Match man macht. Deswegen ist es natürlich wichtig, im Vorfeld eines Turniers schon so viel wie möglich abzugrasen, so wie du das ja auch machst in deiner Arbeit, dass man mit Leuten telefoniert, wenn sie da schon die ersten Tage da sind, sich akklimatisieren, dass man da mit Spielern spricht und Spielerinnen, mit Managern, die zu Hause geblieben sind, jetzt aufgrund von Corona, es ist es häufig so, dass die in Deutschland sitzen. Die rufen einen auch manchmal von selbst an
Ach
und
ja.
bieten einen Hilfe an. Ja, also wohlwollend, jetzt nicht aus irgendeinem egoistischen Interesse. Klar wollen sie, dass der Spieler, die Spielerin gut dasteht, aber man hat ja auch Verbindungen aufgebaut und ich bin jetzt seit 2010 eigentlich immer vor Ort gewesen bei den Turnieren, wenn wir vor Ort waren. Und da hat man natürlich schon ein gewisses Netzwerk aufbauen können. Also wie bereite ich mich vor? Das ist, mein Gott.
Oder vielleicht mal konkret zu fragen, liegt bei dir auf dem Schreibtisch, ist da Zettelwirtschaft angesagt oder ist das eher virtuell oder ist das ein Mix aus Zetteln und virtuell?
Ja, also bei mir ist es so, ich habe ein Archiv mit ganz normal auf USB-Stick über jedes Match, was ich kommentiert habe, mache ich das im Vorfeld von beiden Spielerinnen und Spielern
Das ist ja cool.
und habe also, wenn ich den Namen dann in meinem USB-Stick suche, dann kommt, was ich zu den Matches rausgesucht habe. Und das ist schon toll natürlich, wenn jetzt ein Spieler lang dabei ist, wenn er nur einmal gespielt hat. Gut, dann war es halt nur einmal. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch nachschauen, keine Ahnung, Andy Roddick oder sowas, was da früher war. Und wenn ich den mal bei den Legenden habe, dann ist es ganz nett zu erzählen, dass der in Abu Dhabi mal irgendwo im Sandsturm gekommen ist oder sowas, was du jetzt nicht mehr finden würdest im Internet. Also so bereite ich mich vor, dass ich alles abspeichere und das dann auch da habe. Zettelwirtschaft ist bei mir nur angesagt für die Telefonate. Da schreibe ich dann ganz konservativ mit, wenn ich mit jemandem spreche, mit Stichwörtern. Und dann schreibe ich das einerseits in mein Archiv und andererseits lasse ich aber den Zettel auch oft neben mir liegen mit den Stichwörtern, weil dann weiß ich das auch noch von meinem Telefonat. Das weiß man ja, was man am Vortag mit jemandem besprochen hat.
Okay,
Ja.
ich hab hier dann auch noch stehen, zeitlicher Aufwand, weil bei mir ist es so, was mir extrem gut tut, selbst wenn ich egal ob ich jetzt Texte schreibe oder kommentiere, das Erstere ist natürlich ja viel häufiger der Fall, selbst wenn ich mich total gut mit dem jeweiligen Spieler auskenne, nehme ich mir trotzdem eine halbe bis Stunde Zeit,
Ja,
um in einem
klar.
Word-Dokument die Basics aufzuschreiben, auch nochmal die neuesten Artikel zu lesen, die wichtigsten Aussagen auszuschreiben und das kopiere ich mir dann nach unten. Und wenn ich meinen Text zum Beispiel schreibe, gucke ich immer mal wieder in dieses Dokument rein, was kann ich davon benutzen. Und auch als ich meine, jetzt keine Ahnung, 10, 11, 12 Spiele kommentiert habe, habe ich auch ganz viel aufgeschrieben. Also mir hilft das für mein Kurzzeitgedächtnis.
Ja, durch Schreiben geht es auch, ist ja lernpsychologisch erwiesen. Durchs Schreiben über die Hand geht es ja in den Kopf. Dann bleibt es auch drin in deinem Gedächtnis viel länger, als wenn es dir nur einer sagt und du das merken sollst.
Jetzt bin ich ja viel unerfahrener, mir hilft das total. Brauchst du das für dich auch noch oder sagst du, nee, mit dem Stick und mit den Telefonaten habe ich so alles zusammen, was ich brauche?
Also man bekommt ja von den Turnierveranstaltern immer diese Notes vorher, die ich jetzt kaum mehr nutze, außer, also, weil das schreibe ich mir dann wirklich nicht auf, welcher Weltranglistenplatz und sowas, das steht dann auf diesen Dingern drauf, das kann man nachschauen in der Minute davor. Man weiß ja ungefähr, in welcher Region sich ein Spieler bewegt in der Weltrangliste. Was ich mir, was natürlich auch, wenn ich on site bin, dazu kommt, ist, man führt sehr viel Gespräche im Vorbeigehen. Man sagt Hallo im Players Garden oder wo auch immer. Jetzt bei den US Open, man sitzt da und dann kommen welche vorbei, die man kennt. Und dann spricht man mit denen und dann sagt, der hast du schon gehört, der hat eine neue Seite, probiert die gerade aus. Oder der hat so, wie bei Luka Pul zum Beispiel, das war irgendwann mal vor 1,5 Jahren so, du hast ja mitbekommen, der hat so Probleme mit seinem alten Schläger, am Ellbogen bekommen, im Arm. Der musste das Racket wechseln, seitdem trifft er keinen Ball mehr. Und sowas kriegst du ja nicht immer mit bei allen Spielern weltweit. Und das sind Informationen, die schreibe ich mir nicht auf, die kommen zurück, wenn ich dann das habe, das vernetzt man dann einfach, wenn ich den Spieler sehe, dann fällt mir das ein. Aber vor so einem Match wie jetzt Belinda Bencic, habe ich das bei Olympia kommentiert zum Beispiel, da habe ich viel mit Schweizer Journalisten auch telefoniert, habe gelesen natürlich, man muss sehr viel lesen, finde ich, international. Jetzt für den Van de Zandt-Skrulp gestern, da schaut man halt dann auch mal in der holländischen Presse nach und da bezahlt man halt dann auch mal ein Premium-Abo von der Zeitung, damit man dann wirklich exklusiv etwas über den Spieler erfährt, was du so nicht rausfinden kannst, weil die halt den Kindertrainer von ihm interviewt haben und seine Mutter interviewt haben. An die Info komme ich so nicht ran. Also das muss man auch manchmal einfach investieren, finde ich, damit man, und wenn es nur eine kleine Info ist, dann bekommt. Also da gestern habe ich daraus gelernt zum Beispiel, dass er Stunden an der Ballwand stand und das konnte ich gestern anbringen, weil ich wusste, Boris hat das letzte Mal in der Studie von sich erzählt, in Leimen. Und dann ergibt sich schon ein kleines Gespräch.
Das habe ich gehört, Löcher in der Ballwand.
Ja, schau her. Und da, ja, und du kannst nicht alles immer wissen, du kannst nicht mit jedem Kontakt haben. Das ist ja unmöglich, wenn du kommentierst auch noch. Und beim Turnier reden die auch nicht ständig mit einem, sondern sind nur gewisse Zeit auf der Anlage. Und da hilft dann das Telefonieren und da hilft auch das Nachlesen, muss man einfach so sagen. Dafür wird das ja veröffentlicht.
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich mache das auch oft, halt Lokalpresse, ne? Und das ist ja mittlerweile auch alles hinter der Paywall, die müssen ja jetzt auch reagieren. Alle haben viel zu spät reagiert, um zu gucken, wie können sie Geld im Internet verdienen. Und ich bin so jemand, ich vergesse dann manchmal, dieses kurze Abo zu kündigen, weil wir brauchen das ja nur, also die Lokalpresse kann ja so gut sein wie möglich, aber wir brauchen es ja nur für diesen einen speziellen Fall, du ja auch. Ne? So, ja. Du willst nicht plötzlich wissen, was in der Heimatregion von dem Funder, ich wiederhole den Nachnamen jetzt nicht nochmal falsch, passiert, sondern es ging ja um ihn. Und was mir oft passiert, ich zahle dann einen Monat extra, weil ich es irgendwie direkt vergessen habe zu kündigen und dann kommt die Rechnung und dann kündige ich es so wieder, wo ich mir denke, es ist richtig unnötig. Wo wir übrigens an dem Punkt sind,
Patreon, also, genau.
Weil du bist ja auch seit ein paar Monaten Patreon und Markus hört teilweise sogar, schreibt er mir dann, Folgen, wenn er die Spielerin oder Spieler irgendwie kommentieren muss, wo ich sehr dankbar bin natürlich, Markus.
Ja, weil du da tolle Arbeit machst, muss ich jetzt hier ein Lob aussprechen und ich finde das stark. Ich meine, du kostest ein halbes Magenta-Abo für 5 €. Und der Inhalt ist fantastisch, mit viel Akribie auch vorbereitet, die Gespräche, und du holst aus den Leuten sehr viel raus. Also ich kann dir nur ein Kompliment machen und ich hoffe, ich bin auch mal bei dir in der Folge mit dabei als Partner. Ach so, bin ich ja schon.
Ja, genau. Ganz schlecht. Aber das wird nicht das letzte Mal sein. Es gibt ja auch Stammgäste schon, zu denen darfst du gerne in Zukunft auch gehören. Und ich habe den Stichpunkt jetzt nicht genannt, um absichtlich Lob einzusammeln, aber ich nehme es natürlich gerne, sondern um mich bei 52 Patreons zu bedanken. In der letzten Woche sind 4 neue dazugekommen. Ich habe es im Intro dieser Folge, habe ich sie schon genannt. Von Herzen danke euch dafür. Es gab natürlich aber auch ein paar Kritikpunkte und ihr wisst, ich gehe mit Kritik eigentlich offensiv um, wenn sie normal vorgetragen ist und nicht unter der Gürtellinie. Es gab auch ein paar Meldungen, dass sie es blöd fanden, dass ich ausgerechnet den Teil über die Vorwürfe von Zverev und dessen Ex-Ex-Freundin so gesetzt habe, dass die Folge da abgebrochen ist. Ihr wisst es ja, es gibt 50-65% der Folge for free, 2-3 Tage später, aber davor nur für Patreons. Und da muss ich sagen, ja, verstehe ich, dass sich da der ein oder andere vielleicht getriggert gefühlt hat und sagt so, hey, das hättest du jetzt auch in den freien Teil reinmachen müssen, aber dazu wollte ich jetzt explizit nochmal was sagen. Natürlich ist es so, dass ich auch möchte, dass möglichst viele dieses Abo abschließen und versuche natürlich, das wisst ihr auch, sonst hört der Podcast ja immer mit einer Frage auf, natürlich auch Interesse zu wecken. Und ich verstehe das, wenn das den einen oder anderen nervt, aber es ist im Journalismus momentan in 2021 auch nicht so leicht. Wir haben eben gerade über Abos gesprochen und so versuche auch ich ein bisschen auch zu monetarisieren. Und ich hoffe, dass der Großteil Verständnis dafür hat, aber so wie ich auch Verständnis habe für eure Kritik. Apropos, ihr dürft mir immer schreiben auf Instagram, advantage-podcast, auf Twitter unter Schneejan oder advantage-podcast, advantage-pod und auf Facebook advantage-podcast ausgeschrieben. Und Markus findet ihr auf Instagram unter Euroteil, Teil wie sein Nachname mit TH geschrieben. Das nur dazu. Markus, wie würdest du deinen Stil zu kommentieren in 4-5 Sätzen beschreiben?
Puh, ist schwierig, wenn man sich selten zuhört. Also ich sag mal, was ich versuche zu machen. Ich versuche wirklich authentisch zu sein. Ich bin am Mikrofon so, wie ich auch im normalen Leben bin. Ich versuche, alles, was man über diese beiden Spielerinnen und Spieler wissen kann, vorher, was relevant ist, rauszufiltern. Und ich versuche auch während des Matches dann das Spiel zu lesen. Und das hilft natürlich schon, wenn man auch Tennis gespielt hat. Es ist jetzt keine Kritik an anderen Kolleginnen und Kollegen. Jeder macht es natürlich so gut, wie er kann. Aber man merkt schon in manchen Situationen, ob auch international, wenn ich internationalen Kollegen zuhöre, war jetzt bei Olympia so beim Tennis, dass jemand wahrscheinlich das noch nie gespielt hat und der sagt halt dann den Spielstand runter. Und das ist kein Kommentieren. Also das versuche ich zu vermeiden, versuche Muster zu erkennen während eines Matches und ob der Spieler, die Spielerin seine Stärken ausnutzen kann oder auch eine Schwäche beim Gegner herausfindet, die er immer wieder reinsticht. Also eigentlich das Rundum-Paket. Ich versuche auch, die Emotionen rauszulassen, wenn sie da sind. Und sie sind bei mir auch nie gekünstelt. Das ist einfach so, wie ich es fühle. Also ich wurde viel angesprochen auf dieses Halbfinale von Djokovic gegen Zverev bei Olympia. Und es ist wirklich so, der Sascha hat sich da hingekniet. Der Mischa saß neben mir und fängt an, wirklich, schon merke ich schon, wie es ihn erwischt. Da bleibst du nicht nüchtern sitzen und sagst, da, Deutsche ist im Finale, bravo und bitte jetzt das Wetter. Sondern das, ja, es ist so und da reißt einem wirklich mit. Und ich stehe auch manchmal während meiner Kommentierung, ohne dass ich es merke, habe ich schon mal ein Interview dazu geben dürfen, weil mir das einer gesagt hat. Wir haben dich stehen sehen während des Matchballs bei Kravitz-Mies war das damals in der Kabine. Und das merke ich dann gar nicht. Und klar ist nicht jedes Match ein Highlight-Match, aber ich versuche dem Zuschauer zu erklären, warum jetzt der gewinnt oder warum die gewinnt und was die oder der ändern muss, damit sie das vielleicht nicht verlieren, das Match. Und gleichzeitig, was ums Match herum auch los ist, an dem Tag, auf der Anlage, was findet man wo und so weiter. Also das versuche ich alles einzubringen. So versuche ich zu kommentieren. Ja, das waren 4-5 Sätze.
Das ist okay. Ich finde es cool, dass du es ausführlich gemacht hast, weil das ist ja A, was total individuell ist, aber B, auch in der Außenansicht schwer zu bewerten, weil am Ende sitzt da ja auch ein Mensch, der da kommentiert. Wir haben es ja eingangs erwähnt, beim Fußball ist der Kommentator vielleicht nochmal einen Ticken mehr Ventil, wenn es schlecht läuft für die eigene Mannschaft, weil da ja vermehrt Fans zuschauen. Im Tennis ist es ja so, klar, die Zuhörer sind auch Fan von einem Spieler, aber vielleicht nicht so intensiv wie vom Fußball. So weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber... So
ja, natürlich ist emotionalisiert der Fußballsport und er drückt ja auch alles. Also das ist einfach so. Aber es ist auch eine andere Art zu kommentieren. Also da muss man sich selbst auch umstellen. Jetzt nicht in der Vorbereitung unbedingt, wobei du ja nie jetzt 22 Spielerinnen so detailliert vorstellen kannst in einem Fußballspiel. Wozu auch, das will der Zuhörer gar nicht oder Zuschauer. Aber der Sprachrhythmus ist schon mal ein ganz anderer. Du musst deine Pausen selber setzen. Beim Tennis werden dir die Pausen vorgegeben
Ja.
durch das Spiel. Im Fußball musst du selber entscheiden, wann ist es gut, was zu sagen, wann nicht. Was bewerte ich, was analysiere ich, wie lese ich es? Wenn ich nicht im Stadion bin, ist es ganz schwer, zum Beispiel so ein Spiel so gut zu analysieren, im Vergleich dazu, wenn ich drin sitze und sehe, wie hoch steht die Abwehrkette oder wie pressen die oder was auch immer, was stellen die um. Wenn ich jetzt im Studio sitze, das ist im Tennis dann egal erstmal fürs Match. Da ist die Vorbereitung der andere, wenn ich im Studio bin und nicht on site. Also da gibt es
Definitiv.
schon Unterschiede.
Markus, ich möchte jetzt in diesem Teil dieses Podcasts ein bisschen konkret auf die Arbeit bei Eurosport während eines Grand Slams eingehen. Ihr macht das seit Jahren herausragend. Du bist auch Teil des Teams, die 2016 den Fernsehpreis bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch 5 Jahre später nochmal von mir.
Danke, ja. Wir haben in 17 bekommen für 16, genau. Also es ist noch keine 5 Jahre.
Genau,
Februar
stimmt. Ihr
17.
habt den 17 bekommen für die Berichterstattung 16. Ja, Entschuldigung, das war falsch vorgetragen von mir.
Ja, schwach vorbereitet, muss ich sagen.
Ja, skandalös, skandalös, skandalös. Aber das ist man ja von mir nicht anders gewohnt. Ab und zu
Ja.
kann ich meine Schrift nicht lesen, ab und zu sind die Infos falsch. Ich kann mir auch nicht
Hey.
vorstellen, wieso überhaupt Leute hier zuhören. Also, tschüss, Leute draußen. Nee, ich wollte ein bisschen darüber reden. Ich meine, ihr seid ja schon führend in der Grand Slam-Berichterstattung. Ihr habt 3 von 4. Die Rechte sind um 10 Jahre verlängert worden gestern. Wir haben heute Mittwoch, also am gestrigen Dienstag. Und es
Für
läuft sehr
Australien.
gut. Für Australien nur, genau, nicht für alle, sondern erstmal nur für die Australian Open. Aber es läuft ja sehr gut. Ein Kritikpunkt, der in letzter Zeit ein bisschen kommt, mit der Hinzunahme von Micha Zverev, ist so, wie unabhängig kann das noch sein zwischen Vorteilen eines Experten, der dann aber auch vielleicht im Nachteil ein bisschen zu nah dran ist, wenn es auch bei einem Spieler vielleicht Probleme gibt außerhalb. Oder jetzt kommt ab und zu in den sozialen Medien die Kritik, so Zverev TV. Wie geht man als Mitarbeiter, damit um, auch die Balance zu finden? Ich meine, du hast jetzt ein konkretes Beispiel gegeben, wie es natürlich von den Emotionen sehr stark hilft, wenn der neben dran ist, dass man dann auch emotionalisiert wird und dementsprechend emotional auch kommentieren kann. Wie gehst du mit der Gesamtgemengelage um?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.